Dankeschön. Mein Mann wächst über sich hinaus. Er hat so viele Sachen repariert die letzte Zeit und er ist kein geborener Handwerker, hat andere Stärken. Halleluja, ich liebe das. Danke für deine Hilfe in jeder Lage. Vater, ich bete, dass du das lebendig machst, was du heute rüberbringen willst. Gott, ich bitte dich, dass du das verbalisierst durch mich als deinen Kanal, was dir wichtig ist. Ich bete, dass dein Geist das Wort lebendig macht und dass das, was wir proklamiert haben, echt passiert, dass wir verändert hier rausgehen. Halleluja, du bist groß. Amen. Amen. Sieg oder Niederlage ist unser Thema heute Morgen und auch in 14 Tagen, wenn ich wieder dran bin und dann in weiß ich nicht, wann ich wieder dran bin. Mein Untertitel ist Sieg oder Niederlage, was hast du gewählt? Sieg oder Niederlage, für was von beiden hast du dich denn entschieden? Und vielleicht wunderst du dich, dass ich das so ausdrücke, aber es ist, glaube ich, genau so. Wir stellen die Weichen für Sieg und wir stellen die Weichen für Niederlage. Amen. Jesus hat am Kreuz gesagt, es ist vollbracht. Er hat seinen Auftrag ausgeführt. Er hat seinen Teil erledigt. Und die Bibel sagt uns alles, was wir wissen müssen. Und der Geist Gottes macht uns lebendig. Und die Richtung bestimmst du. Wir merken das nicht immer, dass wir Weichen stellen, aber wir tun's. Und ich habe so empfunden, dass Gott mir 12 Schlüssel zum Sieg gegeben hat. Das sind also 12 Punkte, die wir in dieser Predigt anschauen. Heute gucken wir uns 3 an und dann, also geht das relativ relaxed an. Wenn es ein 5-Teiler wird, wird es ein 5-Teiler. Wenn es ein 3-Teiler wird, wird es ein 3-Teiler. Wir gucken mal, wie das so läuft und wo Gott seinen Finger drauf legt. Und der erste Schlüssel zum Sieg, den haben wir heute schon eingesetzt, oder einige, denke ich auf jeden Fall. Der erste Schlüssel zum Sieg ist Lobpreis. Oh, genau. Im Vater Unser, das hast du bestimmt schon gebetet, da beten wir was? Dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Wir haben uns hier in Predigten schon öfter darüber unterhalten, was es im Himmel nicht gibt, zum Beispiel Krankheit. Ne? War ja heute Morgen auch schon ein Thema. Gott heilt, Gott möchte, dass es Leuten gut geht. Schmerz gibt es nicht im Himmel, Krankheit gibt es nicht im Himmel, Streit gibt es nicht im Himmel, hat der Bernd uns neulich darüber belehrt, war eine gute Predigt und wichtig. Und was gibt es denn im Himmel? Lass uns mal die umgekehrte Frage stellen. Es gibt ja auch Sachen, die es da gibt. Und eine Sache, die es da ganz, ganz massiv gibt, ist Lobpreis. Die Seite hat ein bisschen besser zugehört, als ich meine mit der Liebe. Das war schon gut. Wir haben auch lange über Liebe gepredigt. Und wenn wir Gott lieben, dann machen wir auch Lobpreis. So, das eine gibt dem anderen nichts. Aber die richtige Antwort an der Stelle war eben die von der linken Seite. Habt ihr gut gemacht. Ihr kriegt noch eine Chance, okay? Halleluja. Ja, Lobpreis ist eines, was es im Himmel beständig gibt. Und ich las neulich ein Zitat und das möchte ich jetzt wiedergeben und vielleicht machst du das auch zu deinem Motto ab heute. Bist du bereit? Doppelpunkt, Zitat beginnt. Ich möchte so voll von Jesus sein, dass wenn eine Mücke mich sticht und sie dann wegfliegt, sie singt. Es ist Kraft, Kraft, wunderbare Kraft in dem Blut, in dem Blut. Es ist Kraft, Kraft, Überwinderkraft in dem Blut, von der Iris da drin. Das ist doch mal dass du so voll bist mit Lob Gottes, dass selbst die olle Stechmücke, die jetzt wach geworden ist, weil es warm ist, ne, sollte sie sich dich treffen. Ich weiß, es gibt auch Geschwister, die proklamieren so, dass sie nicht gestochen werden. Ich weiß nicht, ob es dann den Ehepartner trifft oder wie das dann ausgeht, ob es dann so Glaubenskriege im Ehebett gibt und Proklamationskämpfe, mich sticht heute keine Mücke oder so. Wenn es dich trifft, dann stell dir doch vor, die hat jetzt ein Stück von Jesus mit und möge der Nächste, den sie sticht, was abkriegen davon. Ja, wie auch immer. Ich fand's witzig. Danke, dass ihr mitgelacht habt, ihr drei. Okay. Ich habe, Lobpreis ist ein unerschöpflich großes Thema. Und ich weiß nicht, wie das bei dir ist, wenn man länger mit Gott unterwegs ist, dann gibt es so Auf- und Abwärtsbewegungen. Also ich war 20 Jahre, war das mein Job, Lobpreis zu leiten, mit dabei zu sein. Dann ist man in dem Thema nochmal so quasi berufshalber drin. Und dann habe ich mich erstmal entspannt und habe das Klavier völlig ignoriert, als ich dann in Rente gegangen bin sozusagen. Das war irgendwie auch, sind so Prozesse manchmal. Man kann auch mit CD Lobpreis machen oder nur mit der Stimme, das habe ich auch. Und dann habe ich oft Zeiten gehabt, wo ich dachte, wenn ich jetzt so ja, Lücken habe, was mache ich jetzt? Oder was höre ich mir auch an beim Kochen? Höre ich Lobpreismusik und singe mit oder höre ich mir eine Predigt an? Und ich war dann eine Zeit lang sehr, sehr predigtlastig und sehr viel Wort. Und das war auch gut. Hat mir gut getan, hat mich genährt. Und jetzt habe ich wieder gemerkt, nee, Gott sagt, du wirst irgendwie trocken. Also so nur mit Wort ist auch irgendwie trocken. Und klar, ich sage Gott morgens, wie lieb ich ihn habe. Klar lobe ich ihn. Aber so mit Musik und auch dem mehr Gewicht zu geben in meinem Alltag, das ist mir persönlich ganz, ja, ganz neu groß geworden. Und dazu möchte ich dich und euch auch ermutigen. Ich glaube, es gibt zwei große Blockaden, wenn es um Lobpreis geht. Wahrscheinlich mehr als die, aber die zwei sind mir einfach für heute so ja, in Sinn gekommen. Zum einen, glaube ich, sind wir uns nicht bewusst, wie viel Macht und wie viel Freisetzung in Lobpreis steckt. Wenn wir Gott einfach ehren, wenn wir die richtigen Dinge, wenn wir das Wort Gottes in den Mund nehmen und wenn wir es, wie wir das mit Melly eben gemacht haben, 20 Mal denselben Satz singen. Hast du schon gemerkt, dass du manchmal 18 Mal brauchst, bis er wirklich hier so ins Herz gefallen ist? Vielleicht bin ich der Einzige, aber mir dauert das manchmal eine Weile und das ist gut, das dann immer und immer und wieder zu machen. Die Bibel sagt ja über den Teufel, er ist der Durcheinanderwerfer und der, der was wirft, der Diaballo. Und über Judas heißt es, dass der Teufel dem Judas was ins Herz geworfen hat. Und wir haben gelernt mit diesen griechischen Begriffen, dass der Teufel, das Teufels Strategie war, immer auf dieselbe Stelle zu hauen, bei dem Judas den Gedanken, diesen bösen Gedanken immer wieder zu bringen. Und irgendwann ist er dann durchgebrochen. Und wisst ihr, dieses Prinzip der Beständigkeit, das hat ja sein Original woanders, bei Gott. Und glaubst du nicht auch, dass wenn du beständig deine eigene Seele dazu ermutigst und dir liebevoll in den Popo trittst und sagst, ich preise jetzt Gott, ob ich da jetzt Lust drauf habe, ob die Sonne scheint, ob es über oder unter 20 Grad sind oder nicht. Versteht ihr? Das ist eine Entscheidung, die ist ganz, ganz, ganz wichtig. Und wenn du das penetrant tust, dann kommt auch die Lust am Lobpreis zurück. Verstehst du? Warum mögen die Chinesen so gerne Reis? Sie sind damit groß geworden. Wenn du das eine Weile isst, dann schmeckt es dir auch. So ist das einfach, ja? Und wenn du dir was antrainierst, wenn du eine Gewohnheit dir einübst, dann kannst du irgendwann gar nicht mehr anders. Wenn du eine Weile regelmäßig laufen gehst, vielleicht dann kitzelst dich und du denkst, oh, ich habe mich lange nicht mehr bewegt, ich muss mal wieder raus ins Feld und durch den Wald. Und dann ist es gar nicht mehr so, dass ich muss den Schweinehund überwinden, sondern ich möchte das. Versteht ihr? Und manchmal schläft auch unsere Lobpreisseite, unsere Liebesbeziehung, unsere Leidenschaft zu Gott an dem Punkt ein. Und dann erwächst sie doch wieder. Das kann man mit Entscheidungen tun und deine Gefühle werden dir folgen. Und ich glaube, die zweite Blockade, die wir manchmal haben, wenn es um Lobpreis geht, ist, wir nehmen uns selber noch viel zu wichtig. Wir denken noch viel zu viel über uns nach, anstatt über Gott. Die Bibel sagt, wir sollen werden wie die Kinder. Was sind Kinder? Sie sind unbekümmert. Sie sind von Gott begeistert. Sie sind völlig unbedarft im Hinblick darauf, wie wir wirken, singen, ob das würdevoll ist, ob der Alexander mich gerade irritiert. Preis sei Gott für gute Technik. Das war jetzt mein Ohr, genau. Das ist nicht so groß, wie du dachtest. Dankeschön. Halleluja. Wir sind ein Leib, das merke ich jetzt, das muss ich ein bisschen wegtun. Und einer dient dem anderen. Danke. Ich sag's nochmal. Werde wie ein Kind. Werde unbekümmert. Sag mir, ist es egal, was jetzt die Leute denken, wenn ich hüpfe? Oder was meine Nachbarn denken, wenn die mich singen hören? Denn Bernd kann ich manchmal singen hören. Also wir haben unsere stille Zeit meistens getrennt, weil, also ich braucht es alleinsam mit Gott und er braucht es. So, das die erste Zeit am Morgen, die haben wir jeder mit Gott alleine. Und wenn der Bernd Lobpreis macht im Büro, und da sind ein paar Türen und ein Treppenhaus dazwischen, das kann man nicht überhören. Und ich bin mir sicher, unsere Nachbarn können das auch nicht überhören. Also der eine Glasbaustein, den kann man so kippen und ich weiß nicht, wie dicht das Ganze da ist. Aber das ist doch egal, oder? Wir machen uns viel zu viele Gedanken über das Wie und über das klinge ich auch schön oder wie wirkt das oder wir denken einfach grundsätzlich zu viel über uns selber nach und zu wenig über Gott. Und wenn du Lobpreis machst, dann kehrst du den Kurs um. Amen. Amen. Es gibt Menschen, zu denen gehörst du hoffentlich nicht, die haben das Gegenteil von Lobpreis kultiviert. Was ist denn das Gegenteil von Lobpreis? Genau, meckern, jammern, klagen, danke liebe rechte Seite. Ihr seid auch voll dabei, Amen. Nörgeln, weinen, meckern, klagen. Da gibt es so Stellen in den Sprüchen, ne, so dass ein zänkisches Weib besser ein tropfendes Dach oder irgendwie so Sachen, ne, so, also das will keiner. Und vermutlich gibt es Leute, wenn du so mit Meckerern und Murrern zu tun hast und wenn du die kommen siehst, musst dich jetzt nicht melden, musst doch keine Namen rausrufen, bist du vielleicht schon mal in Deckung gegangen und hast gesagt, na die kommt, ich geh mal, ich wollte sowieso eigentlich viel lieber hier rüber gehen gerade, weil auf die Begegnung habe ich einfach keinen Bock, weil du weißt, wenn die den Mund aufmacht, guck jetzt mal die Lichter an, das zieht mich immer sowas von runter, weil die erzählt immer nur, wie schlimm ihr Mann ist, dass in der Gemeinde das ist, dass auf der Arbeit das ist und das brauche ich irgendwie gerade nicht. Und soll ich dir ein Geheimnis verraten? Gott geht's gerade so. Wenn wir anfangen zu meckern, dann geht er auch auf die andere Seite und sagt, das ist kein Ort, wo ich einen Kontaktpunkt finde, wo Glaube da ist, wo mich irgendwas hinzieht, sondern da ist Anklage und ja, Murren. Im Lobpreis baust du den Thron Gottes auf. Im Lobpreis veränderst du die Atmosphäre. Man kann sich über schlechte Atmosphäre beklagen oder man kann sie einfach verändern. Hast du das gewusst? Hey, und die größere Kraft hast du in dir. Du hast die größere Kraft in dir. Und Amen. Licht durchdringt die Finsternis. Was beherrscht den Raum, wenn beides da ist? Das Licht. Überraschung. Schon gemerkt? Amen. Wo geht das Licht nachts hin? In den Kühlschrank. Genau. Und wenn du ihn aufmachst, ist das Zimmer wieder hell. Ja, wenn du das Alte Testament dir anschaust, König Salomo, König David vorher, die hatten keinen Stress mit Lobpreis. Die haben das in Überfluss gelebt. 2. Samuel 6 heißt es, so führten David und das ganze Haus Israel die Lade des Herrn mit Jubelgeschrei und mit dem Schall des Schofarhorns herauf. Als die Lade des Herrn gerade in die Stadt Davids kam, da schaute Michal, die Tochter Sauls, durchs Fenster und sah den König David hüpfen und vor dem Herrn tanzen. Das klingt laut. Das klingt sehr lebendig. Das klingt sehr, sehr fröhlich und unbändig. Das war weit zu hören. Bei der Tempelanweihung durch Salomo hat das Musikerteam allein 120 Priester beinhaltet, die Trompete gespielt haben. Also ich finde, eine Trompete ist ein ziemlich lautes Instrument. Und 2 Trompeten sind schon sehr laut, wenn wir die jetzt her hätten. 10 Trompeten, da sitzt wahrscheinlich in der ersten Reihe nachher keiner mehr. Aber 120 Trompeten habe ich, glaube ich, in meinem Leben noch nie gehört. Also selbst wenn du so Orchester, Blasorchester, sowas hörst, aber 120 Trompeten auf einmal, dann Zimbeln, Harfen, weitere Instrumente, das war laut, das war heftig. Da konnte keiner mehr was anderes machen, ja, in dieser Gegenwart, allein durch die Lautstärke. Dann heißt es in 2. Chronik 5, als auch die Leviten, alle Sänger, Asaf und Heman, Jedutun und ihre Söhne und ihre Brüder in weißes Leinen gekleidet dastanden, mit Zimbeln, Harfen und Lauten, östlich vom Altar und bei ihnen 120 Priester, da haben wir es, die auf Trompeten bliesen. Da war es, wie wenn die, welche die Trompeten bliesen und sangen, nur eine Stimme hören ließen, um den Herrn zu loben und ihm zu danken. Und als sie die Stimme erhoben mit Trompeten, Zimbeln, ja mit Musikinstrumenten und mit dem Lob des Herrn, dass er gütig ist und seine Gnade ewig währt, da wurde das Haus des Herrn mit einer Wolke erfüllt, sodass die Priester wegen der Wolke nicht hinzutreten konnten, um ihren Dienst zu verrichten. Denn die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus Gottes. Hast du da Sehnsucht nach? Ich auch. Ich habe Sehnsucht danach, dass Gott kommt, dass Gott in Macht kommt, dass keiner mehr einen Mund aufkriegt hier vorne. Dass es uns einfach umhaut, weil wir spüren und wissen, Gott ist da. Gott ist wirklich da. Und das ist hier passiert, weil sie was gemacht haben? oder während sie was gemacht haben? Lobpreis, sie haben Gott gepriesen. In der Offenbarung, Kapitel 4, Vers 5, sagt die Bibel, vom Thron gingen Blitze und Donner und Stimmen aus. Und sieben Feuerfackeln brennen vor dem Thron, welche die sieben Geister Gottes sind. Blitze und Donner, sind die leise oder laut bei dir zu Hause, wenn das passiert? Laut, das ist heftig, da ist Kraft, da ist Bewegung. Und Lobpreis beginnt im Geist. Am Anfang habe ich es schon gesagt, nicht in der Seele. Nicht, wenn du dir gerade was Neues zum Anziehen gekauft hast, singst du mal, Jesus, ich liebe dich. Sondern aus deiner Entscheidung, jeden Tag. Amen. Im Auto, wo auch immer du Gelegenheit hast, unter der Dusche, beim Kochen, beim Arbeiten, wenn du dir mit dem Hammer auf den Finger gehauen hast. Ja, du kannst ja auch Halleluja schreien statt Schade oder so. Also ich bin da am Trainieren. Du auch? Machst du mit? Im Fitnessclub für künftige heftige Lobpreiser? Amen, super. Ja, du hüpfst, du springst, du jauchst, du hebst die Arme, weil es in der Bibel steht, die Arme zu heben. Hast du gewusst, dass es nichts Charismatisches, sondern was Biblisches ist, die Hände beim Lobpreis hochzuheben? Die Gisela hat es gewusst, hört gut zu, ihr anderen, die nickt nämlich. Merkst dir, ab sofort, hoch mit den Armen. Es ist überhaupt, das hat noch fast eine sportliche Komponente. Also wenn du dann noch so ein Armband hast oder das zählt dann noch deine Bewegung, hast du mit lebendigem Lobpreis auch noch mehr gemacht. Halleluja. Dein Körper und deine Seele sollen wissen, dass dein Geist sich an Gott freut. Und dass du ein fröhliches Kind Gottes bist. Amen. So mach das. Entscheid dich dafür. Und wart nicht darauf, dass es 25 Grad wird, die Sonne scheint, dein Chef nett zu dir ist und deine Frau dein Lieblingsessen kocht. Ja, oder dein Mann. Preise Gott, denn er ist würdig, gepriesen zu werden. Im Buch Hiob, da gibt es ja viele Diskussionen darüber, wie Gott ist und was Gott so angestellt hat oder nicht. Und dann kommt ja dieses erlösende 38. Kapitel, wo endlich Gott auf der Bildfläche erscheint und dann zu Hiob sagt, hey, wo warst denn du, als ich den Grund der Erde legte? Worin wurden ihre Grundpfeiler eingesenkt? Oder wer hat ihren Eckstein gelegt, als die Morgensterne miteinander jauchzten und alle Söhne Gottes jubelten? Das Lobpreis im Himmel. Psalm 149, da steht noch was, die Bibel ist so voll, da kannst du Tage drüber reden. Psalm 149 hat mir besonders gut gefallen für heute. Halleluja steht da, singt dem Herrn ein neues Lied, sein Lob in der Gemeinde der Getreuen. Israel freue sich an seinem Schöpfer, die Kinder Zions sollen jubeln über ihren König. Sie sollen seinen Namen loben im Reigen mit Tamburin und Laute ihm Lob singen, denn der Herr hat Wohlgefallen an seinem Volk. Er schmückt die Elenden mit Heil. Die Getreuen sollen frohlocken in Herrlichkeit, sie sollen jauchzen auf ihren Lagern. Das Lob Gottes sei in ihrem Mund und ein zweischneidiges Schwert in ihrer Hand. Lob Gottes soll in deinem Mund sein. Dein Mund soll eine Quelle von süßem Wasser sein und nicht von bitterem. Amen. Da sollen gute Sachen rauskommen. Der zweite Schlüssel zum Sieg ist Anbetung. Anbetung, da gibt es in der Bibel 12 verschiedene hebräische oder griechische Worte und in Deutsch steht dann jeweils einfach dieser eine Begriff, Anbetung. Und die 4 hebräischen Worte und das erste unter ihnen, das Wort Schachar, bedeutet sich erniedrigen, sich niederwerfen, sich zu Boden werfen, um einem König oder Gott zu huldigen. Es bedeutet sich verbeugen, flach niederfallen, demütig anfliehen, Ehrerbietung geben oder eben anbeten. Es ist die Handlung eines Untergebenen angesichts eines Höhergestellten. Wenn ich Gott anbete, dann sage ich ihm, Gott, du bist besser als ich, du bist größer als ich. Wenn du Gott anbetest, unterwirfst du dich ihm, du unterordnest ihm deinen Intellekt, deine Zukunft, deinen Stolz, deine Fähigkeiten, dein ganzes Sein. Anbetung ist auch die Antwort des Glaubens im Angesicht von Katastrophen, eben nicht die Angst, sondern Anbetung. Und sie ist auch die Antwort des Glaubens auf Erfolg. Nicht, war doch gar nicht so schlecht, was ich hingekriegt habe, sondern danke Gott, du bist schuld. An allem Guten. Danke, dass du da gewirkt hast. Das war super. Die höchste Form der Anbetung, das hast du wahrscheinlich auch schon gehört, ist aber auch Gehorsam. Es gibt eine Stelle beim Propheten Amos, Amos 5, 23, da sagt Gott zu Israel: Tu nur hinweg von mir den Lärm deiner Lieder und dein Harfenspiel mag ich nicht hören. Ich habe keinen Bock auf dein Singen, mal so neudeutsch ausgedrückt. Ich habe keine Lust, mir deine Worte anzuhören, weil sie nicht mit der Realität übereinstimmen. Und wenn es in deiner Ehe knirscht und ihr sagt euch was Liebes, aber ihr tut das Gegenteil, das fühlt sich eklig an, oder? So, wenn da was nicht stimmt und dein Ehepartner mit seinem Verhalten ausdrückt, ich kann dich nicht ausstehen, ich bin froh, wenn du nicht da bist, und dann sagt er dir, ich liebe dich, das ist irgendwie, versteht ihr, was ich meine? Seid ihr noch da? Das ist irgendwie eklig. Und für Gott ist es auch eklig, weil Gott will was? Er will in Wahrheit und im Geist angebetet werden. Er will, dass es echt ist. Und du darfst ihm auch sagen, wenn du dich mies fühlst und keine Lust hast, das hat David auch gemacht in dem Psalm, da gibt es alle Gefühle, ne? So, da gibt es auch mal kurzes Meckern, aber das verwandelt sich am Ende eigentlich immer, dass er sagt, boah Gott, ich habe doch gewusst, du bist groß und du veränderst das alles, du veränderst diese Situation in einen Sieg. Das macht Anbetung. Psalm 147, 11 sagt, gefallen hat der Herr an denen, die ihm mit Ehrfurcht begegnen und voller Zuversicht darauf warten, dass er seine Güte zeigt. Dein ganzes Leben sollte Anbetung beinhalten. Wenn Gott dir was sagt, dass du es dann auch tust und dass du nicht ja, laut singst, aber dann eigentlich Gott nichts zu melden hat in deinem Leben. Das soll synchron werden, das soll eins werden. Amen, dass wir Gott lieben mit ganzer Kraft, ganzer Seele, mit unserem ganzen Herzen und ihm sagen, wie wichtig und wie großartig er ist. Und der dritte Schlüssel zum Sieg ist Gebet. Jakobus sagt, ihr habt nicht, weil ihr nichts bittet oder nicht bittet. Vorher geht es dann um Beziehungsstress, Kämpfe, Streitigkeiten, Begehrlichkeiten, Neid und ähnliches, wo Leute scheinbar mit Ellbogenmentalität oder Schlimmerem kämpfen, damit sie irgendwas bekommen, was sie brauchen oder meinen zu brauchen. Und dann sagt die Schrift doch, ihr habt es nicht, weil ihr nicht bittet. Oder auch ihr bittet und bekommt es nicht, weil ihr in böser Absicht bittet, um es in euren Lüsten zu vergeuden. Also da müssen erst andere Dinge in Ordnung gebracht werden, bevor dieses Gebet Erfolg hat. Und was bei Gebet, finde ich, am wichtigsten ist, ist, dass du diese Wahrheit in deinem Herzen vom Heiligen Geist zementieren lässt, dass Gott gut ist. Dass Gott einfach gut ist. Wenn wir an seiner Güte zweifeln und wenn wir uns Erklärungen zurechtbasteln für die Dinge, die wir nicht verstehen, die nicht funktionieren, dann stehen wir auf einem kaputten Fundament. Und dann sind wir auch nicht zuversichtlich im Gebet. Jedes Wunder, was Jesus getan hat, war eine Lektion über die Natur Gottes. Und wie viele Leute, wer weiß es, hat Jesus denn krank gemacht? Damit sie was lernen. Damit sie charakterlich sich weiterentwickeln. Oder wie viele hat er Feuer vom Himmel gerufen und mit Steinen geworfen? War da nicht die Ehebrecherin? Da hat er doch Steine geworfen, ne? So. Das ist mir zu schwach, euer Widerspruch. Hallo? Wie viele Steine hat Jesus geworfen? Ey, super. Guten Morgen. Ja, und was hat Jesus gesagt? Wenn ihr mich seht, dann seht ihr den Vater. Wenn du kapierst, wie ich bin, wenn du meine Barmherzigkeit siehst, dann siehst du den Vater. Ist Gott immer noch ein heiliger Gott? Ja. Mag Gott Sünde deswegen? Nein. Gibt es Verdammnis? Nicht für die, die in Jesus sind, die Buße tun. Zack und weg ist das Teil. Du hast einen gnädigen Gott. Jesus sagt in Johannes 15, Vers 7, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt und es wird euch zuteil werden. Gebet, das Ergebnisse bringt, ist immer mit dem Wort Gottes verwoben. Läuft immer in die gleiche Richtung wie das Wort Gottes. Amen. Ob das jetzt die Bibelstelle 1:1 ausgesprochen ist oder aber einfach das umformuliert oder in deinen Worten ausgedrückt. Und dann habe ich gelernt, das ist auch ein toller Satz, Glaube beginnt in dem Moment, wo dir der Wille Gottes bekannt ist. Sobald du weißt, Gott will, dass ich gesund bin, sobald du hörst, boah, den hat die Martina, der Herpes ist jetzt weg. Jahrelang hat sie sich darum gequält und das war ätzend und sie hat nicht aufgegeben. Und jetzt war der Durchbruch. Boah, ich hole mir meinen Durchbruch, weil ich weiß, Gott will, dass auch mir es gut geht. Oder Gott will, dass meine Ehe gut läuft. Oder Gott will, dass ich die Schulden bezahlen kann und dass ich finanziell wieder Land sehe und dass es mir gut geht an der Stelle. Da fängt Glaube an. 1. Thessalonicher 5 sagt die Schrift, freut euch alle Zeit. Das ist ein Imperativ, das ist ein Befehl. Hast dich heute schon gefreut? Ja? Super. Wenn nicht, kriegst du gleich, gebe ich dir noch Gelegenheit, kannst dich gleich nochmal freuen. Dann steht da, betet ohne Unterlass. Und ich möchte dich ermutigen, werde frei von Schuldgefühlen, was dein Gebetsleben betrifft. Wir wissen alle, du hast nicht genug gebetet und ich auch nicht. Es gibt da keinen. Aber freu dich doch über die Gebetserhörung, freu dich über deine Geschichte mit Gott und komm doch ganz entspannt da ein bisschen in die Puschen und sag, Herr, ich komme jetzt öfter. Und Herr, lehr mich doch beten. Und das macht Gott. Der gibt einem dann ganz simple Tipps und Ideen, wie es dann flüssiger wird und auch lebendiger wird. Und ich habe mich viel damit beschäftigt, mit dem Heiligen Geist zu beten, anstatt zu ihm. Mit Gott vom Thron her zu beten, anstatt von unten nach oben. Die Bibel sagt ja, Jesus tut ständig Fürbitte für uns. Und die Bibel sagt, der Geist hilft unserer Schwachheit auf mit Flehen und Seufzen. So, Gott hat kein Problem damit, wenn du an der Stelle noch ausbaufähig bist. Er ist da, um dir zu helfen. Er ist nicht dein Feind, der irgendwelche Minuten einklagt oder Fürbittlisten. Er ist dein Freund, der einfach Riesenspaß hat, mit dir zusammen zu sein. Und der gerne deine Gebete in seinem Willen beantwortet. Amen. Betet ohne Unterlass. Üb das, dass du immer am Tag, auch auf der Arbeit oder wenn du mit Dingen beschäftigt bist, so ein kleines Danke, Jesus, dass du da bist, dass ich jetzt gerade nicht allein bin. Oder ich hab dich lieb, Herr. Sowas geht immer auch mal zwischendurch. Das kann man sich angewöhnen. Und dann wird es auch mehr und mehr ein Selbstläufer. Heute Morgen hat irgendeiner was über Dankbarkeit gesagt oder gebetet. Ich glaube, die Melli war das. Danksagung, habe ich aufgeschrieben, stimmt mit dem Himmel überein, indem sie anerkennt, dass unser Leben und alles, was wir haben, ein Geschenk von Gott ist und alles Gute von ihm kommt. Dankbarkeit ist Teil einer Haltung der Demut. Und wenn du zu Beginn deines Gebets sicherstellst, dass du in einer dankbaren Haltung dastehst, dann hast du eine gute Grundlage für Gebete, die Sieg hervorbringen. Amen. Amen. Psalm 100, Vers 4 sagt, geht ein zu seinen Toren mit Danken. Starte doch damit dein Gebet. Und beende doch damit deinen Tag. Gott, wofür kann ich dir heute danken? Liegst du abends im Bett und sagst Gott, danke für den coolen Gottesdienst. Danke für die Begegnung mit, danke für meine Arbeit, meine Kinder, was auch immer. Echtes, kraftvolles Gebet wird eingerahmt von der Begeisterung darüber, wer Gott ist. Und wenn du nicht weißt, wie du beten sollst, du bist unsicher, kein Problem. Wenn du den Heiligen Geist hast, Geist getauft bist, betest du in Sprachen. Das ist ein Fluss ohne Ende. Und dann kommt manchmal ein Gedanke in deinen Kopf und dann betest du das, was dir in den Kopf kommt. Für die Person, die dir vielleicht gerade so zufällig einfällt. Bau dich auf darin. 1. Korinther 14, 2 sagt, denn wer in Sprachen redet, der redet nicht für Menschen, sondern für Gott. Denn niemand versteht es, sondern er redet Geheimnisse im Geist. Und wer in einer Sprache redet, erbaut sich selbst. Matthias Hoffmann, ich mag jetzt einfach mal sagen, der ist nicht mit Hoffmanns verwandt, der hat nur ein F, also der Mann mit den Vaterbüchern da. Da lese ich auch gerade eins von, die sind richtig, richtig gut, finde ich. Und ich freue mich, dass es mal ein deutsches Buch ist und nicht übersetzt aus, also nichts gegen die tollen Bücher aus Amerika. Aber hey, der hat einen kostbaren Schatz ausgegraben und lehrt darüber den Leib. Also ich finde das sehr begeisternd. Und ihn möchte ich zitieren. Mit, sage mir, welches Bild du von Gott hast und ich sage dir, wie deine stille Zeit aussehen wird. Und wenn deine stille Zeit verkrampft ist und dir keinen Spaß macht, dann sag doch mal zu Gott, Gott, zeig mir mal, wie du wirklich bist. Löse doch mal den Knoten in meinem Kopf in Bezug auf Gebet. Du willst, dass Engel freigesetzt werden, dir zu helfen? Durch dein Gebet zu Gott und durch deine Proklamation des Wortes Gottes passiert das. Du bist nach Gottes Ebenbild geschaffen und die Engel, die um dich herum sind, die gehen davon aus, dass das, was du sagst, dein Wille ist. Bei Gott ist das nämlich so, der meint, was er sagt. Und wenn du sagst, mir geht's so schlecht, dann denken die, du möchtest, dass es dir so schlecht geht. Wenn du aber sagst, wie die Jeanette hier mit ihrem Kampf gegen diesen Zeh, gegen diese Fehlstellung, dieses schmerzhafte, arthrosebehaftete Teil, die hat das ausgesprochen, was sie wollte und was sie geglaubt hat. Und es ist in Existenz gekommen. Die Bibel sagt, wahrlich, ich sage euch, was ihr auf Erden binden werdet, Matthäus 18 steht das, Vers 18, das wird im Himmel gebunden sein. Und was ihr auf Erden lösen werdet, das wird im Himmel gelöst sein. Und Hebräer 1, 14 sagt, sind sie nicht alle, gemeint sind die Engel, dienstbare Geister, ausgesandt zum Dienst, um derer willen, welche das Heil erben sollen? Die kennen Lobpreis, die kennen Anbetung, die kennen Gebet, dann werden die wach. Und dann geht's ab in der geistlichen Welt und Dinge werden in Bewegung gesetzt. Vielleicht gibt's manchmal Widerstände zu überwinden, vielleicht dauert's auch mal 3 Tage oder 30 Jahre, bis dein Gebet erhört wird. Gibt's manchmal. Aber wirf doch dein Vertrauen nicht weg und nimm diese 3 Schlüssel zum Sieg doch ganz bewusst neu in deine Hand, indem du Gott preist, egal was deine Seele dir gerade vorheult, indem du Gott anbetest, egal was dein Stolz dir sagen will, und indem du betest. Weil, wenn du nicht betest, denkst du, ich pack's alleine. Das ist eigentlich so die Schlussfolgerung. Ne? Wenn ich nicht um Hilfe bitte, dann will ich es ja alleine machen. So, wenn du es gerne alleine wursteln möchtest, dann bete bitte nicht. Wenn du aber mit Gott zusammenarbeiten möchtest, hey, dann sag doch, Herr, ich komme jetzt öfter. Lass uns öfter miteinander sprechen. Hilf mir zu beten, lehr mich zu beten und lehr mich zuversichtlich mit deinem Wort zu beten. Ich lade euch ein, mit mir aufzustehen und mit mir zu beten. Vater, ich danke dir, dass du kein Geheimnis daraus gemacht hast, wie wir Sieg erleben in unserem Leben und dass dein Wort so klar ist. Und ich danke dir für diese ersten 3 von den 12 Schlüsseln, die du mir wichtig gemacht hast, für ein siegreiches Leben. Ich danke dir für die Kraft von Lobpreis. Ich danke dir für die Gegenwart Gottes, die Anbetung freisetzt. Und ich danke dir, dass du ein Hörer von Gebet bist. Und Herr, wir wollen heute Morgen jede Lüge ablegen und jede Passivität und alles, was uns in diesen 3 Bereichen vielleicht gelähmt hat. Wir wollen das loslassen und wir wollen sagen, Gott, ich trete neu ein in einen Lebensstil von Lobpreis, Anbetung und Gebet. Ich will dich neu suchen, Gott, und ich will neu erwarten, dass du antwortest, dass du mir begegnest. Und wir legen auch ab jede Verdammnis, jede Scham, wo der Feind uns gesagt hat, naja, da hast du noch nie richtig hingekriegt und da hast du es nicht und die Bibel hast du auch nicht. Wir legen das alles ab, das kommt nicht von dir. Du bist kein Verkläger, du bist ein Ermutiger, du bist ein uns ins Heilige hineinziehender, aber keiner, der uns fertig macht. Und wir preisen dich, Herr, dass wir deine Stimme, Geist Gottes, mehr hören und dass wir uns entwickeln in diesen Bereichen, Herr, damit wir von Sieg zu Sieg und von Kraft zu Kraft gehen und dir Ehre machen und Freude freisetzen für uns und für den Himmel, Herr. Danke dafür, in Jesu Namen. Amen. Und ich möchte ein Gebet beten, der Hingabe an Gott. Vielleicht bist du heute Morgen hier und das kommt dir alles fremd vor und du hast nie bewusst Jesus Christus dein Leben gegeben. Die Bibel sagt, dass jeder Mensch ein Sünder ist, dass jeder Mensch Dinge getan hat, die Gott wehgetan haben, die andere Menschen verletzt haben. Und wenn du noch nie dafür um Vergebung gebeten hast bei Gott, dann kannst du das mit dem nächsten Gebet machen. Ich spreche das vor und wenn du das möchtest, lade ich dich ein, es nachzusprechen. Herr Jesus Christus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist und für meine Sünde am Kreuz gestorben bist. Bitte vergib mir all meine Lebensschuld und mach mich rein. Ich möchte dein Kind sein, Gott, und dir von heute an nachfolgen, bis zu meinem letzten Atemzug und dann in die Ewigkeit. Amen. Amen. Und wenn du ganz mutig bist, wir haben ja so ermutigende Worte gehört, uns nicht zu schämen. Ist jemand da, der das heute zum ersten Mal gebetet hat? Dann zeig mir das doch kurz. Ich würde dich gern segnen und einfach kurz mit dir reden. Ist jemand da? Okay, das ist nicht so. Wenn du jetzt dich nicht getraut hast, aber das war doch so, dass du das heute zum ersten Mal gebetet hast, sind die Marion und der Wolfgang, die stehen da und die bleiben auch bis zum Ende des Gottesdienstes da und die würden dich dann gerne segnen und dich unterstützen. Und jetzt möchte ich gerne, dass wir das tun. Ich habe extra eine kurze Predigt relativ vorbereitet, dass wir Gott nochmal heftig preisen so für 10, 15 Minuten. Amen, dass du gleich umsetzt, was du heute Morgen Gutes entschieden hast. Halleluja, Amen.